Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Gut denken, gut reden, gut handeln, das sind drei wichtige Prinzipien für Zoroastria. Woran Menschen glauben, die dieser Religion angehören, das erfahren Sie gleich hier bei Tag für Tag. Außerdem haben wir in Potsdam zugehört, wo die Publizistin Ines Geipel und der Theologe Wolfgang Huber über Wut in Ostdeutschland sprachen. Und das älteste Kloster in Deutschland stand kurz vor dem Ruin, jetzt erlebt es eine neue Blüte. Wir berichten aus der Benediktinerabtei Tholey im Saarland. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Zarathustra war ein Philosoph, der vor mehreren tausend Jahren im Gebiet des heutigen Iran lebte und lehrte. Er gilt als Religionsstifter des Zoroastrismus, zu dem sich einst viele Millionen Menschen bekannten. Heute gibt es weltweit schätzungsweise nur noch rund 150.000 Zoroastrier. In Deutschland sind es einige hundert. Sie haben weder Tempel noch Priester und verstehen ihre Religion eher als Philosophie. Was das bedeutet, berichtet Christian Röther.
Sonntagnachmittag auf einer sonnigen Terrasse im Bergischen Land. Hier treffen sich Zoroastrier, drei Frauen, drei Männer und zwei kleine Kinder. Es gibt Kaffee und Kuchen, Wasser und Bier. Beste Voraussetzungen für ein entspanntes Gespräch über die Religion, die sich auf den Propheten Zarathustra beruft. Oder etwa doch nicht?
Wenn wir uns gemeinsam treffen, eigentlich reden wir nicht von Religion.
Sagt Banu, die Gastgeberin. Und Jasmin sieht es ähnlich.
Für mich persönlich, die hier aufgewachsen ist und so, wie ich es auch meinen Kindern weitergebe, ist es einfach eine Lebensweise.
Wer im Lexikon nachschlägt, der liest, dass der Zoroastrismus eine tausende Jahre alte iranische Religion ist. Doch hier am Kaffeetisch bezeichnen sie diese Religion lieber als Lehre, Philosophie oder Kultur. Mit dem Ismus im deutschen Wort Zoroastrismus tun sie sich auch schwer. Das klinge so dogmatisch. Und sie sehen in Zarathustra auch keinen Propheten, sondern einen bedeutenden Denker.
Ältere Generationen, die werden auch Zarathustra als Prophet kennen und nennen. Aber da wir unser Wissen erweitern, dann wissen wir, dass der Zarathustra kein Prophet ist, das nicht von Gott gekommen ist, sondern ein Philosoph. Und wir dürfen selber entscheiden, was richtig ist und was falsch ist und wie wir handeln möchten.
Sagt Moschte. Sie und andere sehen in Zarathustra einen Philosophen, dessen Lehre später fälschlicherweise zu einer Religion gemacht wurde. Die meisten hier am Kaffeetisch sind vor rund 35 Jahren nach Deutschland gekommen, also nach der Islamischen Revolution im Iran. Zoroastrier haben es als Minderheit im Iran nicht immer leicht, zumal ihre Lehre dort in den vergangenen Jahren wieder beliebter geworden ist als Alternative zum Islam. Deshalb verständigen sich die Anwesenden darauf, im Radio nur ihre Vornamen zu nennen. Sie alle wurden in zoroastrische Familien geboren, sind also nicht konvertiert. Und sie gehören dem Zarathustrischen Verein Deutschland an. Den gibt es ebenfalls seit 35 Jahren, erklärt Jasmin, die aktuelle Vereinsvorsitzende.
Mittlerweile fassen wir im Verein rund 400 Mitglieder. Kann ich mich persönlich auch nur glücklich schätzen, denn sonst hätte ich die Truppe in dem Ausmaß auch nicht wiedergefunden und hätte auch nicht die Möglichkeit, das meinen Kindern und der nächsten Generation sozusagen weiterzugeben.
Jasmin und die anderen schätzen, dass die meisten Zoroastrier in Deutschland auch Mitglied in dem Verein sind. Das deckt sich mit wissenschaftlichen Angaben, die davon ausgehen, dass in Deutschland rund 500 bis 700 Zoroastrier leben. Ein Kulturverein also. Dann fällt aber doch immer mal wieder der Begriff Religion.
Religion gibt halt Religion gibt Identität. Und für die Kinder ist das ganz wichtig auch, dass sie genau wissen, das ist meine Religion. Und was das bei uns Schöne ist, dass wir selber entscheiden, was nehme ich von dieser Lehre.
Wie Moschte sieht es auch ihr Ehemann Rustam. Sie verstehen den Zoroastrismus als undogmatische Lehre ohne strenge Regeln.
Wir haben eigentlich diese Freiheit und diese Freiheit genießen wir das.
Allen hier sind aber drei Prinzipien wichtig, die im Zoroastrismus zentral sind. Gut denken, gut reden, gut handeln.
Und was ich meinen Kindern nur beibringen möchte, dass diese Lehre, diese gute Reden, Handeln, Sprechen ist und das reicht.
Die drei Prinzipien sollen auf Zarathustra selbst zurückgehen, der vor langer Zeit im Gebiet des heutigen Iran gewirkt haben soll. Vor 2,5, 3 oder sogar 4.000 Jahren, da ist sich die Wissenschaft nicht sicher. Im Zentrum von Zarathustras Lehre steht der Schöpfergott Ahura Mazda.
Zarathustra ist auch der Erste, der schon die Menschen zum Monotheismus eingeladen hat.
Der Zoroastrismus gilt als eine der ältesten monotheistischen Religionen. Einst gehörten ihm Millionen Menschen an, bis Muslime den Iran eroberten, der Zoroastrismus über die Jahrhunderte hinweg an Bedeutung verlor und nach verschwand. Heute soll es weltweit rund 150.000 Zoroastrier geben. Auch hier gehen die Schätzungen weit auseinander. Größere Gemeinden leben neben dem Iran in Indien, Pakistan, Australien, Kanada, den USA und Großbritannien. Auch der wohl bekannteste Zoroastrier der Neuzeit war Brite, der Sänger der Band Queen, Freddie Mercury. Is this the real life? Is this just fantasy? Und auch in Deutschland wurden Zarathustra und seine Lehre einst musikalisch bekannt, vor rund 125 Jahren. Durch also sprach Zarathustra, eine sinfonische Dichtung von Richard Strauss. Sie bezieht sich frei auf die gleichnamige Schrift von Friedrich Nietzsche. Beide Werke, Buch und Komposition, haben mit dem tatsächlichen Zoroastrismus allerdings kaum etwas gemeinsam. Auch einige Aspekte, die in Lexika und Sachbüchern stehen, haben nicht allzu viel zu tun mit der Lehre Zarathustras, wie über sie auf der Terrasse im Bergischen Land philosophiert wird. So liest man oft, diese Religion sei dualistisch. Sie unterteile die Welt strikt in Gut und Böse, Licht und Dunkel. Für diese deutschen Zoroastrier scheint der Dualismus allerdings keinerlei Rolle zu spielen. Und sie hüten auch nicht das heilige Feuer, für das die Religion bekannt ist. In zoroastrischen Tempeln brennt dieses Feuer permanent. In Deutschland allerdings gibt es weder Tempel noch Feuer und auch keine Priester, die Mubet.
Europaweit sind welche da und wenn wir sozusagen jemanden benötigen, dann sind wir dazu angehalten, mit ihm Kontakt aufzunehmen und diesen dann für unseren Anlass sozusagen herzuholen.
Solche Anlässe können Hochzeiten sein oder Trauerfeiern oder auch das Fest Sedre Pushi. Ein Initiationsritual, durch das Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren, aber auch manche Erwachsene in den Zoroastrismus aufgenommen werden. Vergleichbar mit Konfirmation oder Erstkommunion, meint Jasmin, denn beim Sedre Pushi müssen auch Zoroastrier Gebete kennen.
Ich weiß, dass es die Gebete gibt. Ich habe eins oder zwei noch von meinen Eltern mitgenommen. Bislang noch nicht an meine Kinder weitergeführt. Spätestens bei dieser Kommunionart, falls sich meine Kinder irgendwann dafür interessieren, müssten sie diese Gebete sozusagen auch verinnerlichen und erlernen, die dann bei der Kommunion mit aufgesagt werden würden, mit dem Mubet zusammen. Überlasse ich aber persönlich meinen Kindern, ob das Interesse danach besteht. Und wenn ja, werde ich ihnen natürlich ermöglichen, diese Ausbildung dann auch zu durchlaufen.
Vor 1-2 Generationen sei die Religion noch deutlich wichtiger gewesen, meint die Kaffeerunde. Und bei Konvertiten, die meist vom Islam zum Zoroastrismus kommen, sei das auch heute oft noch so. Doch die gebürtigen Zoroastrier hier wirken in Fragen von Religion und Philosophie äußerst entspannt. Erinnern sich aber an ihre Eltern, für die das eben noch anders war. Zum Beispiel als Banus Vater oder Rustams Mutter in Deutschland zu Besuch waren.
Sie hatte mich gefragt, ob es einen Tempel hier gibt oder irgendwo. Dann hatte sie sich Kirche ausgesucht da war schon eine Atmosphäre, wo wirklich sie beruhigt hat und hatte Kerze angezündet.
Als auch mein Vater auch so hier war, ne? Wenn eine Kapelle oder irgendwo auch so gesehen hat, dann reingegangen, wie deine Mutter auch so eine Kerze angemacht und dann auch so seine eigene Gebete auch so, ne? Gesungen für sich.
Zoroastrische Gebete in deutschen Kirchen. Auch das klingt nach einer entspannten Religion, die sie hier auf der Terrasse im Bergischen Land lieber Kultur und Philosophie nennen oder Lebensweise. Nach dem Prinzip gut denken, gut reden, gut handeln. Und man möchte hinzufügen, gut leben mit Zarathustra.
Über die Religion der Zoroastrier war das ein Beitrag von Christian Röther und noch mehr über kleinere oder unbekannte Religionen in Deutschland, von Daoismus bis Jainismus, finden Sie in einer Reihe bei uns im Netz, deutschlandfunk.de Tag für Tag oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Umkämpfte Zone, so heißt das jüngste Buch der ehemaligen DDR-Leistungssportlerin Ines Geipel, die heute Professorin an der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin ist. In diesem Buch beschreibt sie ostdeutsche Wut und Fremdenfeindlichkeit, auch Misstrauen gegenüber der Bundesrepublik als Staat. Nach den Ursachen und Gründen dafür hat Ines Geipel jetzt zusammen mit dem Theologen und ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber gesucht, bei einem Gespräch in Potsdam, Christoph Richter über theologische und psychologische Erklärungsversuche.
Die Seelenlage, die psychische Topographie der Ostdeutschen liegen Ines Geipel am Herzen, die einzige Spitzenathletin der DDR-Nebenanklägerin im Prozess gegen das DDR-Zwangsdopingsystem, aufgewachsen in einem stramm kommunistischen Haushalt. Geipels Vater war Stasi-Spion, sucht Antworten auf Hass, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit im Osten Deutschlands. Ihr gehe es um keine allgemeine Verurteilung, auch kein generelles Urteil, wie sie immer wieder betont, sondern um Erklärungsansätze. Das hat sie bei einer Veranstaltung in Potsdam zusammen mit dem früheren EKD-Vorsitzenden Wolfgang Huber nochmal deutlich gemacht.
Rechtsextremismus nicht allein als ostdeutsches Problem, aber wir haben wie in der Petrischale hier alles sehr kondensiert. Das hat mit langer, unendlich langer, nämlich mehr als 50 Jahre Diktaturgeschichte zu tun, vor allen Dingen mit Nichtaufarbeitung.
Bis heute herrsche in ostdeutschen Familien ein Schweigen über das Verwobensein in den Nationalsozialismus. Eine Diktatur hat die andere ersetzt, mit der Folge, dass die Menschen eine Art Schweigegelübde oder Schweigepflicht verinnerlicht hätten. Bis heute hätte sich die ostdeutsche Gesellschaft in großen Teilen davon nicht befreit. Es fehle eine Auseinandersetzung über das Schweigen der Generation hinsichtlich ihrer Diktaturerfahrungen.
Die politische Mythenbildung dahingehend ist enorm und alarmierend auch, dass wir eben mit dieser Einschlussgesellschaft und der in ihr wohnenden Gewalt nicht ehrlich umgehen, sondern es wegschieben, es exterritorialisieren und damit bleibt uns das Problem erhalten.
Der Osten Deutschlands stehe erinnerungspolitisch aus Sicht des Westens in den 70er Jahren. Es sei dringend an der Zeit, zwischen Plauen und Sassnitz zu fragen, was die Eltern, Tanten und Großväter im Nationalsozialismus gemacht haben. Bis heute seien das die unaufgearbeiteten Totenfelder der DDR. Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Kinder seien gebrochen worden, die nachgefragt haben, die sich nicht an die autoritäre Kultur angepasst haben. Söhne und Töchter seien an dem eklatanten Widerspruch zwischen DDR-Wirklichkeit und der sozialistischen Idee, die sie am eigenen Leib gespürt haben, kaputt gegangen. Der Theologe Wolfgang Huber hört genau zu. Auch er sehe mit Sorge eine Zunahme rechtsextremer Tendenzen im Osten Deutschlands. Ähnlich wie Ines Geipel nehme er eine der Ursachen in Kontinuitäten wahr, über die nicht geredet werde, wie Huber sagt.
nämlich die Kontinuität zwischen dem Naziregime und der DDR, die es selbstverständlich auch gegeben hat. Zum Teil dieselben Menschen, die vorher Nazis waren, die aus der SS oder sonst woher kamen und nun Vertreter der SED gewesen sind. Also das, was wir, jemand wie ich aus der alten Bundesrepublik kennt, hat in der DDR genauso seine Spuren gezeigt. Diese Art von beschwiegenen Kontinuitäten.
Kontinuitäten, die dringend aufzuarbeiten seien, sagt Huber.
Jetzt haben wir eine Situation, in der wir eine dramatische Wende von Gysi zu Gauland erlebt haben. Die Kümmererpartei Linkspartei wurde nun zur Kümmererpartei AfD. Die eine Protestpartei wurde abgelöst durch die andere. Und es kommt gar nicht auf den Inhalt an, sondern es kommt an auf die Fähigkeit zum Protest auf der Basis eines partikularen Interesses nur an der eigenen Situation. Und hinter dem ganzen Rechtsextremismus und Nationalismus steckt doch dieser Mangel an Bereitschaft, andere Menschen genauso wichtig zu nehmen wie sich selbst und die eigene Gruppe.
Der Rechtsextremismus sei ein Problem für den Zusammenhalt, für das demokratische, das empathische Miteinander, ergänzt Altbischof Huber. Es fehle ein Gottesbewusstsein. Gottesbewusstsein sei wichtig, es verbiete geradezu, das eigene Ich gegenüber anderen Gruppen zu überhöhen. Die aktuelle Situation mache ihm Sorgen, sagt Huber, etwa die Situation im brandenburgischen Guben an der polnischen Grenze. 1999 verblutete dort der Algerier Farid Gandol nach einer Flucht vor Rechtsextremen. Jetzt verprügeln sie in Guben wieder Geflüchtete, weil es nie eine Aufarbeitung, ein Gespräch darüber gegeben habe. Kein Einzelfall. Denn erst kürzlich hat der Verfassungsschutz in Brandenburg festgestellt, dass rund 2800 Menschen in Brandenburg als rechtsextrem oder als rechtsextremistischer Verdachtsfall gelten. Ein historischer Höchststand seit der Gründung Brandenburgs vor 30 Jahren. Um diese politischen Koordinaten hinter sich zu lassen, brauche es keinen Schlussstrich, sondern ein Gespräch der Ostdeutschen miteinander. Der Weggegangenen und Gebliebenen, der Angepassten und Widerständigen.
Der Theologe Wolfgang Huber und die Publizistin Ines Geipel im Gespräch über unbewältigte Vergangenheit und beschwiegene Diktaturerfahrungen. Christoph Richter berichtete aus Potsdam. Das älteste Kloster Deutschlands wurde erstmals im Jahr 634 urkundlich erwähnt. Es ist die Benediktinerabtei Tholey im Saarland. Vor einigen Jahren stand das Kloster kurz vor dem Ruin. Es lebten kaum noch Mönche in der Benediktinerabtei. Das Geld ging aus und die Gebäude verfielen bereits. Doch die Männer kämpften für ihr Kloster und fanden einen saarländischen Mäzen, der ihnen Millionen spendete. So konnten die Abtei und auch die dazugehörige frühgotische Abteikirche aufwendig restauriert werden. Obendrein stiftete der Künstler Gerhard Richter drei Chorfenster für die Kirche, was künftig wohl auch Touristen anlocken dürfte. Die frisch sanierte und mit den neuen Fenstern ausgestattete Abteikirche wird am Sonntag offiziell wiedereröffnet. Unsere Saarland-Korrespondentin Tonia Koch hat sich vorab schon mal ein Bild gemacht.
2 Jahre haben die Glocken der Tholeyer Abteikirche geschwiegen. Über ein Jahrzehnt wurden Kloster und Gärten von Grund auf saniert, zuletzt die Kirche. Ab dem kommenden Wochenende ist es nun soweit. Ab dann ist der frühgotische Kirchenbau wieder zugänglich und kann mit einer Sensation aufwarten. Es ist den Mönchen gelungen, Gerhard Richter, einen der wichtigsten lebenden zeitgenössischen Künstler für Tholey zu gewinnen, sagt Abt Mauritius Curiol, nicht ohne Stolz.
Eine einfache Anfrage bezüglich eines Kirchenfensters an Gerhard Richter wurde gegen jede Wahrscheinlichkeit mit einem sofortigen Ja bedacht.
Richter hat drei Fenster des Hauptchores gestaltet, kleinteilige ornamentale Muster ohne figürliche Darstellung. In den Augen der Mönche eine glückliche Fügung, sagt Johannes Naumann, der als Ordensmann nur Bruder Wendelinus genannt wird.
Es ist ja zutiefst christlich, dass wir in diesem Leben kein Bild von Gott haben. Aber wenn Sie im Diskurs sind mit anderen Religionen, mit anderen Konfessionen oder auch mit Atheisten und sagen würden, wie kann man sich Gott vorstellen? Vielleicht auch nur als Hypothese. Und so wird man sich doch darauf einigen können, selbst mit dem Atheisten, wenn es so etwas wie Gott gibt, wäre es die höchste Harmonie, die höchste Perfektion, also etwas Absolutes. Und das findet sich in dem Fenster halt eben durch Musik, durch Form und durch Farbe wieder.
Ganz anders der übrige Fensterzyklus. 34 Fenster wurden von Mahbuba Maqsoodi gestaltet. Die Künstlerin stammt aus Afghanistan und lebt seit einem Vierteljahrhundert in München. Für die Darstellung von Szenen aus der Heilsgeschichte haben die Mönche Vorgaben gemacht. Sie wollten ihre Kirche, die zuvor mit abstrakten Fenstern ausgestattet war, betont figürlich ausschmücken. Vor allem die jüngere Generation, so der Benediktiner, sei mit symbolhaften Darstellungen überfordert.
Wir haben gesagt, weil wir in einer Welt leben, die sehr stark von Bildern geprägt ist, die multimediale Präsenz. Welche Bilder können wir wählen, um einen Anstoß zu geben? Nicht in der Form, dass man sagt, deterministisch, also kein Absolutheitsanspruch, aber ein Anspruch, wo Leute anfangen können, selbst nochmal zu denken.
Ihren Teil des Auftrages hat die Künstlerin erfüllt. Den Betrachter erwarten überzeichnete Bilder in intensiven Farben. Ob beide Konzepte einander jedoch genügend Luft zum Atmen lassen, wird sich zeigen. Absprachen habe es keine gegeben, aber es werde schon passen, sagte Mahbuba Maqsoodi, als sie im vergangenen Jahr ihre Entwürfe präsentierte.
Das ist unterschiedlich, aber das harmoniert sehr. Davon bin ich überzeugt.
Während der gesamten Renovierungsprozesse waren die Benediktiner, die von einem industriellen Stifter finanziell großzügig unterstützt werden, sehr auf Eigenständigkeit bedacht. Die Mönche schreckten selbst vor einem handfesten Streit mit dem Denkmalschutz nicht zurück. Sie entfernten das Relief des Hauptportals, weil die Figuren bis zur Unkenntlichkeit verwittert waren, und ließen die Rundbögen abmontieren. Auch dahinter steht der Gedanke, dass die christliche Botschaft Vorrang genießen müsse vor den Belangen des Denkmalschutzes, sagt Bruder Wendelinus, der Kunsthistoriker im Dienste des Ordens.
Für uns ist es also nicht nur eine kunstgeschichtliche Frage und eine ästhetische Frage, sondern das Portal ist gerade an Betracht des ansonsten kargen Bildschmuckes ein Ort der Verkündigung, also da wird eine Botschaft vermittelt.
Die ab 1260 errichtete gotische Abteikirche sowie das Kloster selbst ist immer wieder verändert und umgebaut worden. Eine Blüte erlebte die Abtei zu Zeiten des Barock. Aus jener Zeit stammt auch das reich verzierte Orgelgehäuse. Die Orgel selbst fiel den französischen Revolutionswirren zum Opfer, wie das gesamte Klosterleben. Die Abtei wurde aufgelöst und erst 1950 kehrten Benediktinermönche nach Tholey zurück. Heute leben 12 Mönche in St. Mauritius. Geleitet wird die Abtei von Abt Mauritius Coriol.
Abt wollte ich nicht werden.
Mit 26 trat der gebürtige Elsasser Alain Coriol, der es in jungen Jahren zum Spitzenkoch gebracht hatte, in den Orden ein. Auf dem zweiten Bildungsweg holte er das Abitur nach und studierte in der Schweiz Theologie. Seine Jahre in der harten Wirklichkeit der Sterne-Gastronomie hätten ihm dabei geholfen, das Kloster durch die wirtschaftlichen Nöte hindurchzuführen. Wenngleich er von sich selbst sagt,
ich bin nicht in eine Kloster eingetreten, um Manager zu sein.
Aber einer hätte sich der Aufgabe stellen müssen.
Weil es irgendwie so fragil war, so brüchig, diese Gefahr von der Auflösung, das hat die Leute zusammengeschweißt.
Klösterliche Liegenschaften wurden verkauft, es wurde in eine internationale Begegnungsstätte, ein Gästehaus und einen Café investiert. Auch auf den neuen Publikumsmagneten, die Richterfenster, haben die Mönche reagiert. Sie haben eine GmbH gegründet, die sich um die touristischen Belange kümmern soll. Zukunftsängste plagen die Tholeyer Benediktiner, augenblicklich keine.
Wiedereröffnung der Abteikirche im Kloster Tholey im Saarland. Von dort berichtete Tonia Koch. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.